Es gibt einige Merkmale einer gesunden Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde wird daran erkannt, dass sie eine predigende Gemeinde ist. Sobald eine Person an der Kanzel steht, die Bibel aufmacht, aus dieser Bibel liest und das, was da drinnen steht, der Gemeinde erzählt und versucht, dass die Gemeinde das praktisch anwendet, dann ist diese Gemeinde eine predigende Gemeinde. Diese Gemeinde ist nicht tot, sie hat Leben. Wir als Gottes Botschafter auf dieser Welt müssen ganz genau wissen, was Gott von uns möchte. Und deswegen lesen wir das Wort Gottes. Ein weiteres Merkmal einer gesunden Gemeinde ist, dass es eine betende Gemeinde ist. Wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, haben wir heute mehrere Male gebetet. Und es ist nicht umsonst so. Wir möchten Kontakt mit unserem Herrn haben. Wir sprechen mit unserem Gott und versuchen dadurch, ihm etwas zu sagen. Die Bibel spricht zu uns, wir reden zu Gott. Und dabei gibt es nicht nur den Dienst der betenden Schwestern, sondern jeder Christ muss beten. Jeder, der hier ist, hat die Aufgabe, den Herrn, sich seine Knie zu beugen und ihn anzubeten. Ein weiteres Merkmal einer gesunden Gemeinde ist, dass diese Gemeinde an der Gemeinschaft hängt. Momentan in dieser Zeit ist es ein wenig schwieriger, Gemeinschaft zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist eines der Ziele oder eines der Anzeichen einer gesunden Gemeinde, dass man vernünftige Beziehungen zueinander hat. Man kann eine Person, die links oder rechts ist, Bruder und oder Schwester nennen. Man hat eine Beziehung, man vertraut diesen Menschen und man sorgt dafür, dass dieser Mensch genauso wie auch du vor Gott in dieser Gemeinde steht. Wenn in einer Gemeinde keine gute Gemeinschaft herrscht, dann hilft auch die beste Predigt nicht oder die besten Gebete, denn die Beziehung ist eines der wichtigsten Sachen in der Gemeinde. Eine gesunde Gemeinde wird daran erkannt, dass sie eine dienende Gemeinde ist. Jeder Mensch in einer Gemeinde sollte eigentlich einen Dienst haben. Warum? Wir dienen alle gemeinsam unseren Herrn Jesus Christus. Wir alle haben die Aufgabe bekommen, zu dienen. Jeder Einzelne hat eine Gabe bekommen. Einige können auf der Bühne stehen, andere sind im Hintergrund und sorgen dafür, dass der Gottesdienst gut abläuft oder dass die Leute belehrt werden. Eine Gemeinde ohne dienende Menschen existiert nicht. Ist eine Gemeinde ohne einen Diener da, so wird weder das Wort gepredigt, noch wird eine gute Gemeinschaft entstehen und es wird auch keiner beten. Es ist dann wie in einem Hotel. Eine gesunde Gemeinde wird darin erkannt, dass sie eine evangelisierende Gemeinde ist. Evangelisation ist eines der wichtigsten Sachen. Und wir haben auch in der Bibel Beweise dafür. Jesus selbst sagt uns, wir sollen das Wort Gottes erzählen. Beispielsweise in Markus 16, Kapitel 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir Menschen, wir, die wir hier in dieser Gemeinde sind, und das beste Anzeichen dafür, dass wir eine lebendige Gemeinde sind, das ist, wenn wir evangelisieren. Eine gesunde Gemeinde wird auch noch daran erkannt, dass sie eine gehorsame Gemeinde ist. Eine gehorsame Gemeinde, die eine bestimmte Struktur hat, die sich weiß, wem sie sich unterordnen muss. Abgesehen davon, dass sich die Gemeinde dem Wort Gottes beugen muss, gibt es auch noch Strukturen, die Gott gesetzt hat, denen wir gehorchen müssen. Beispielsweise bekommen Pastoren eine größere Ehre. Und alles, was im Wort Gottes geschrieben steht, das sollen wir genauso befolgen. Eine gesunde Gemeinde wird daran erkannt, dass es eine singende Gemeinde ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Eine singende Gemeinde ist ein Zeichen einer gesunden Gemeinde. Wie kann Gesang ein Anzeichen einer Gemeinde sein? Einer gesunden Gemeinde. Das ist das heutige Thema mit dem Namen Was ist, wenn die Gemeinde singt? Ich weiß gar nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, warum wir eigentlich singen. Eigentlich, wenn wir zum Gottesdienst kommen, haben wir nur ein einziges Ziel. Wir möchten oder wir sollten Gottes Wort hören. Klar, Gemeinschaft ist gut, klar, Gebet ist auch wichtig oder sind sehr wichtige Teile, aber wozu brauchen wir Gesang? Praslavlenia Bogu, genau, wir müssen dem Herrn loben. Aber wäre es nicht auch eine Möglichkeit, in die Gemeinde zu kommen, zu beten? Erste Predigt, Gebet, zweite Predigt, Gebet, dritte Predigt, Gebet. Und dann sind wir anstatt in 2 Stunden, vielleicht in 1,5 Stunden fertig. Weiß jemand von euch, wie oft das Wort lobet oder singet in der Bibel genannt wird? Ist eine Zahl, die glaubt man fast gar nicht. Eine Zahl, die etwas über 500 ist. So ganz genau habe ich das jetzt nicht gemacht. Es gibt einige Worte, da muss man genauer nachgucken, ob es jetzt tatsächlich loben im Sinne von verherrlichen ist. Aber ungefähr 500 Mal wird das Wort singen oder loben verwendet. Jeder von uns, der in der Bibelschule ist, die jetzt auch beispielsweise am Dienstag ist, der hat jetzt eigentlich, dem muss eine Lampe über dem Kopf aufgehen. Wenn in der Bibel das Wort singen oder loben so oft genannt wird, dann hat das wahrscheinlich eine ganz große Bedeutung. Und vielleicht ist das auch wichtig für unser Leben. Wenn wir einmal Psalm 47, Verse 7 und 8 aufschlagen, dann möchte ich einmal kurz rauslesen. Das ist ganz interessant, wie das geschrieben steht. Psalm Kapitel 47, Verse 7 bis 8. Da steht Folgendes geschrieben. Lob singt Gott, Lob singt. Lob singt unseren König, Lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, Lob singt mit Einsicht. In diesen zwei Versen wurde das Wort Lob und singt, also verherrlicht den Herrn, fünfmal genannt. Und ich bin der Meinung, dass wenn es oft genannt wird, es eine ganz große Wichtigkeit hat. Wenn wir die Psalmen selber anschauen, dann sehen wir, dass David sehr oft gesungen hat. Und auch das größte Buch in der Bibel, was die Psalmen sind, ist eigentlich eine Sammlung von Gedichten und Gesängen von bestimmten Sängern. Ich habe mal eine Frage. Über welche Themen kann man singen? Was glaubt ihr? Es gibt so viele Themen, über die man singen kann. Wenn wir nochmal König David einmal anschauen, da habe ich jetzt auch noch ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Ich werde sie aufsagen, ich werde sie jetzt nicht zitieren. Aber er gibt uns Möglichkeiten, wofür man Gott loben kann. Man lobe Gott für Sündenvergebung und Gebetserhörung. Das steht beispielsweise im Psalm 65, Verse 2 bis 4. David hat gesündigt, hat um Vergebung gebeten, Gott hat ihm vergeben und dafür dankt er ihm. Die ganze Schöpfung kann man auch als Lobgesang Ehre Gottes bringen. König David sagt das beispielsweise im ganzen Psalm 148. Da beschreibt er die Natur, die da ist und singt Gott dadurch ein Lob. Wir können Gott für seine große Macht und seine ganze Kraft loben. Beispielsweise im Psalm 21, Vers 14 beschrieben. Gott ist mächtig, wir sagen sogar allmächtig, allgegenwärtig. Und für diese Eigenschaften kann man ihn loben. Man kann Gott aber auch loben, nicht wenn es einem nur gut geht, sondern auch wenn man schweren Herzens ist. Beispielsweise in Psalm 34. Dort sieht man, dass David in einer schwierigen Situation ist, eigentlich nicht weiter weiß, aber trotzdem lobt er Gott, weil er ganz genau weiß, Gott wird ihm dabei helfen. Wir können Gott loben, wenn er Leid in Freude verwandelt hat. Und wir können Gott auch loben für die unendliche Güte, die er uns gibt. Das ist das Alte Testament, in dem ganz viel gesungen wurde. Aber auch im Neuen Testament gibt es Bibelstellen, die uns zeigen, dass Singen auch gängige Praxis in der Neuzeit war. Wir öffnen bitte einmal Apostelgeschichte, Kapitel 16 und lesen mal Vers 25. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 25. So. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Erstmal nur diesen Vers. Apostel Paulus und Silas waren in keiner einfachen Situation. Sie waren Gefangene. Ich weiß nicht, ob ihr denkt, dass es damals genauso war wie hier in Deutschland. Also wenn man in Deutschland ins Gefängnis kommt, ist es fast wie in einem Drei-Sterne-Hotel. Damals kann ich euch versichern, das ist nicht so gewesen. Das war eine schwierige Zeit. Und in dieser schweren Zeit um Mitternacht beteten und sangen bzw. lobten Paulus und Silas Gott. Interessant anzumerken ist der zweite Teil. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Wenn wir die Geschichte weiter lesen, dann sehen wir, dass ein Wunder geschehen ist. Die Erde hat gebebt, die Tore sind aufgefallen und der Kerkermeister dachte, die Gefangenen sind alle weggelaufen, wollte sich töten, aber es ist so gekommen, dass alle noch drinnen waren Und das war ein großes Evangelisieren, was Paulus und Silas zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Wenn wir Vers 30 lesen, dann können wir lesen. Und er führte sich heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber ich stelle mir das so vor. In der Zeit, wo Apostel Paulus und Silas im Gefängnis saßen und gesungen haben, da hat der Kerkermeister sicherlich auch zugehört. Und sicherlich waren nicht nur die Gefangenen, die das gehört haben, sondern auch er hat diese Botschaft, die gesungen wurde, wahrgenommen. Ich finde das äußerst interessant, dass er sie rausführt und fragt: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das heißt, dieser Mensch hat erfahren zu dem Zeitpunkt, dass man gerettet werden kann. Er hat eigentlich das Evangelium schon gehört. Die Frage ist nur, wie? Nun, ich stelle mir eigentlich vor, dass Apostel Paulus und Silas in ihrem Lied vielleicht das Evangelium gesungen haben. Genau. Wir möchten jetzt aber zu unserer Hauptbibelstelle des heutigen Tages kommen. Sie steht geschrieben in Kolosser Kapitel 3, Verse 16 und 17. Ich werde sie einmal laut vorlesen und dann werden wir diese Verse einmal anschauen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, den Vater, durch ihn. Eine sehr interessante Bibelstelle, die mehrere Teile hat, die wir jetzt einmal gemeinsam durchgehen werden. Das erste, was geschrieben steht, ist: Lasst das Wort des Christus. Brüder und Schwestern, was empfindet ihr als Wort des Christus? Was versteht ihr unter dieser Aussage? Wort des Christus. Ich habe für mich drei Möglichkeiten aufgeschrieben. Drei Möglichkeiten, an denen wir vielleicht feststellen können, was gemeint ist, was Apostel Paulus sagen wollte. Das erste ist die tatsächlichen Worte, die Jesus gesprochen hat. Das heißt, wörtliche Zitate, die Jesus, als er auf dieser Erde war, verwendet hat. Die zweite Möglichkeit ist, dass nicht nur die Worte, die Christus selbst gesprochen hat, sondern auch die Worte, die über ihn gesprochen wurden, durch die Propheten, damit gemeint sind. Die dritte Möglichkeit und auch meine Überzeugung, dass das damit gemeint ist, ist, dass das gesamte Wort Gottes, also die ganze Bibel, damit gemeint ist, denn Christus ist in jedem dieser Bücher Inhalt. Ich bin mir ziemlich sicher, Apostel Paulus hat die ganze Schrift gemeint. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht Folgendes geschrieben: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die gesamte Schrift beinhaltet alles, was wir brauchen. Und deswegen ist das mir wahrscheinlich nach meinem Verständnis mit dem Wort Gottes gemeint. Wie versteht ihr das Weitere, was steht? Reichlich in euch wohnen. Also ich habe mir das so vorgestellt. Stellt euch einfach euer Körper als eine Wohnung vor. Eine Wohnung, in der das Wort Gottes leben kann. Das Wort Gottes ist kein Nomade, der einfach mal kommt und geht. Das Wort Gottes hat die Aufgabe, dauerhaft in unserem Herzen zu sein. Wenn Jesus in unserem Herzen thront, dann wird er uns auch helfen, das Wort Gottes zu verstehen und nach dem Wort Gottes zu handeln. Der wiedergeborene Christ, der den neuen Menschen angezogen hat, der eine neue Kreatur ist, der braucht das Wort Gottes, um in jeder Lebenssituation zu wissen, wie er handeln soll. Wenn wir weiter im Vers gehen, dann steht Folgendes geschrieben: Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. In der russischen Übersetzung, die ich gelesen habe, steht es ein kleines bisschen anders. In der russischen Übersetzung, wenn man die ein bisschen mit der deutschen vergleicht, ist ein einziges Wort, was den Sinn vielleicht ein wenig verändern kann. Hier steht geschrieben in der deutschen: Lehrt und ermahnt einander und singt Lieder. In der russischen Übersetzung, zumindest in der synodalen Übersetzung, steht geschrieben: Lehrt und ermahnt einander im Gesang. Das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Wir werden auch später eine Stelle aus Epheser lesen, wo genau das nochmal beschrieben steht, dass man das auch mit den Liedern machen kann. Aber es geht hier erstmal um Lehren und Ermahnen. Es ist uns hoffentlich klar, dass Lehrung und Ermahnung in allererster Linie wichtig für uns selbst ist. Es ist nicht möglich für mich, eine Person etwas zu lehren, was ich selber nicht kann. In erster Linie muss ich die Bibel aufmachen, das Spiegelbild sehen und verstehen, aha, hier handle ich nicht richtig, hier muss ich gelehrt werden. Aber nichtsdestotrotz bekommen wir die Aufgabe als Gemeinde, um uns gegenseitig zu erbauen, die Aufgabe, uns gegenseitig zu lehren und zu ermahnen. Das passiert in vielerlei Maß. In erster Linie ist natürlich, haben wir Pastoren oder Brüder oder Schwestern, die vielleicht hier vorne an der Kanzel stehen, das Wort Gottes predigen, was die Lehrung ist, und gleichzeitig durch das Wort, was sie predigen, ermahnen können. Andererseits hat aber auch jeder Einzelne von uns, der vielleicht keinen sichtbaren Dienst macht, die Aufgabe, seinen Bruder oder seine Schwester zu sehen, ihn zu lehren und ihn zu ermahnen. Interessant ist aber, dass geschrieben steht, in aller Weisheit. Man kann sehr dumm sein, wenn man zu einem Menschen geht und ihn versucht zu belehren. Wisst ihr, das Wort wird nicht umsonst als Schwert beschrieben. Das Schwert ist eine mächtige Waffe, die es schaffen kann, einen Menschen zu töten. Und das soll nicht unsere Aufgabe sein. Christus soll in uns wohnen und wir müssen die Personen, die um uns herum sind, ermahnen im Wort Gottes. Und das sollen wir gegenseitig machen. Ich werde euch jetzt mal meine Idee vorstellen, wie ich mir eigentlich vorstelle, wie man sich gegenseitig ermahnen kann. Um sich gegenseitig ermahnen zu können, braucht man erstmal eine gute Beziehung. Dafür braucht man das Wort. Dafür braucht man das Gebet. Dafür muss man gehorsam sein. Dafür muss man vielleicht auch singen. Aber wir sehen, die Anzeichen einer gesunden Gemeinde treffen auch auf uns zu, damit wir einander ermahnen und belehren können. Eine sehr wichtige Sache. Was ist Lehren? Lehren ist das Übermitteln der objektiven und wahren Kundgebung des Wortes Gottes. Alles, was hier geschrieben steht, in der gesamten Bibel, das ist das, was wir lehren. Klar, wir können unsere Ideen einfügen in das, was wir sagen. Ihr werdet auch später feststellen, dass wir ein wenig was über den Musikdienst in unserer Gemeinde sagen werden. Da gibt es auch einige Ideen, die nicht biblisch beschrieben sind, aber allgemein ist die wahre Lehre nur das, was hier geschrieben steht. Und die tatsächliche Ermahnung entsteht nur dann, wenn wir auch die wahre Lehre anwenden. Das heißt, wir dürfen nicht irgendwas nehmen und irgendwas sagen. Das geht nicht. Was muss gesungen werden? Das geht danach weiter. Apostel Paulus sagt, und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wenn wir die russische Übersetzung nehmen, dann werden wir verstehen, dass wir ermahnen und lehren können und sogar müssen durch den Gesang. Es werden drei Sachen genannt. Psalm, Lobgesäng und geistlichen Liedern. Brüder und Schwestern, wenn wir uns König David anschauen, der hat die Psalme verfasst. Wenn wir uns erinnern, woraus die Psalme bestehen, das ist eine Zusammensetzung von Gedichten und Liedern, die er selbst erlebt hat. Bei den Psalmen, ich habe hier ein Zitat, bei den Psalmen geht es nicht um alttestamentliche Psalmen, sondern um christliche, geistliche Poesie, die aus den Erfahrungen in besonderen Umständen entstanden ist. Diese soll uns ermutigen, weiter an das Wort Gottes zu halten und nicht nachzulassen, komme was wolle. Außerdem loben diese Gott allgemein für seine Unterstützung im Alltag. Das Wort Psalm kann man riesig beschreiben. Wenn wir Lieder hier singen, die sagen, wenn es stürmt, wenn es schwer ist, dann vertraue ich auf Gott. Das hat eine Person geschrieben, wahrscheinlich die in einer Situation war, wo es ihr nicht gut ging. Und auch wenn wir andere Lieder singen, die Gott verherrlichen, danke, dass du mich gerettet hast, auch das sind Psalmen, die davon zeugen, was wir erfahren haben. Wenn wir beispielsweise Psalm 60, Verse 3 bis 6 lesen, dann sehen wir besonders, dass David aus seiner persönlichen Erfahrung geschrieben hat. Psalm 60, Verse 3 bis 7. Ich werde das einmal vorlesen. So. Psalm 60, Verse 3 bis 7. O Gott, du hast uns verworfen, du hast uns zerstreut, du bist zornig gewesen, stelle uns wieder her. Du hast das Land erschüttert und zerspalten, heile seine Brüche, denn es wankt. Du hast dein Volk hart sehen lassen und tränkt es ist mit Taumelwein. Du hast denen, die dich fürchten, einen Banner gegeben, dass sie sich erheben um der Wahrheit willen. Damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und erhöre uns. David beschreibt hier eine Situation, eine Problemsituation, die in seinem Leben ist, die mit seinem Volk ist. Und am Ende sagt er, befreie uns durch deine Rechte und erhöre uns. Das heißt, er macht nicht nur sich selber Hoffnung, sondern auch diejenigen, die das hören werden. Die nächste Kategorie, die genannt ist, in Kolosser 3, Verse 16 und 17, sind Loblieder. Dazu habe ich auch ein Zitat. Loblieder sind geistliche Lieder, die eine Antwort auf das geben, was Gott von sich offenbart hat. Sie beinhalten die Bewunderung für Gott und sein Tun und führen oft zur Anbetung und den Dank des Opfers des Herrn. Das heißt, Loblieder sind Lieder, die uns zeigen, was Gott für uns getan hat. Wenn wir beispielsweise Lukas Kapitel 2, Vers 13, 14 lesen, das ist die Geschichte zu Weihnachten, die wir lesen. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter dem Menschen Gottes Wohlgefallen. Diese Engel haben in diesem Moment Loblied gesungen dafür, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Wir heutzutage sollen auch Loblieder singen dafür, was Jesus für uns getan hat. Und in all diesem sollen das geistliche Lieder sein. Was sind nun geistliche Lieder? Nun, geistliche Lieder sind ein ganz großer Aspekt in der Gemeinde. Um eine gesunde Gemeinde zu sein, muss die Gemeinde singen. Jeder Einzelne muss dazu beitragen, dass Gott verherrlicht wird. Geistliche Lieder sind Lieder, die in vollem und ganzen Gottes Wort und die Lehre, die beschrieben steht, beinhalten. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Es ist schön darüber zu singen, dass die Vögel singen. Es ist schön darüber zu singen, dass der Ozean so eine gute Luft hat. Es ist sehr schön darüber zu singen, dass Gott uns gutes Wetter gibt. Aber allgemein sehen wir dadurch nicht, was Gott bzw. Jesus für uns getan hat. Wenn wir andersrum Lieder singen, beispielsweise, für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Hohn und Spott. Für mich hast du dich schlagen lassen. Das ist vielleicht ein eigenes Zeugnis, was wir singen. Wir wissen ganz genau, dass wir nicht sagen sollen, was nicht in unserem Herzen ist. Oder wir werden auch nicht erzählen das, was nicht in unserem Herzen ist. Alles, was unser Herz befüllt, das wird auch aus uns rauskommen. Nun haben wir folgendes Szenario. Ein Mensch, der in der Gemeinde steht, sich den Text oben anschaut und nicht mitsingt, für den gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder er glaubt nicht an das, was geschrieben steht, weil die Lieder, die wir singen, zumindest versuchen wir das und arbeiten das so aus, die sollen komplett geistlich sein und wir bekommen den Auftrag nicht nur einmal, sondern über 500 Mal zu singen. Oder der Mensch ist nicht einverstanden mit dem, was dort geschrieben steht. Also entweder ist er nicht einverstanden damit, oder es ist nicht in seinem Herzen und deswegen singt er das nicht. Liebe Brüder und Schwestern, das einzige Ziel für den Gesang ist die Erbauung der Gemeinde. Die Gemeinde erbaut sich durch das Singen. Jegliche kleinste Abweichung vom Wort Gottes in Liedern könnte man schon fast als eine Irrlehre interpretieren. Wenn ihr nach links oder nach rechts schaut, seht ihr vielleicht einen Bruder oder eine Schwester. Wenn ihr vielleicht ein bisschen weiter schaut, vielleicht nicht heute, vielleicht mal die anderen Male oder vielleicht auch heute, seht ihr Menschen, die vielleicht das erste Mal hier sind oder die vielleicht Gott noch gar nicht kennen. Diese Menschen schauen sich ganz genau an, wie diese Gemeinde funktioniert. Diese Menschen schauen sich ganz genau an, wer singt, was wird gesagt, wie wird vielleicht Gott verherrlicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gott zu verherrlichen, aber diese Menschen werden ein Auge drauf machen, was ihr tut. Wenn wir jetzt in dieser Gemeinde, hier vorne haben wir Schwestern, Brüder und ich singe auch manchmal mit, oder wir haben eine Gruppe, die singt, und dann singt ihr nicht mit oder wir singen nicht mit, dann stellt sich die einzige Frage, welches Zeugnis gebt ihr von euch? Habt ihr Angst, dass das, was ihr singt, nicht eurem Leben widerspiegelt? Wenn das, was gesungen wird, nicht in eurem Leben Tatsache ist, dann solltet ihr tatsächlich auch nicht singen. Denn obwohl das Lehren von der Kanzel eigentlich gelehrt wird, ist der Gesang die Möglichkeit für jeden von uns, das Wort Gottes zu erzählen. Es gibt das russische Lied, das haben wir sehr lange gesungen, ich werde das einmal sagen, «Всё Иисусу отдаю я». Sehr schönes Lied, melodisch gefällt mir das sehr, hat 4 Strophen. Jetzt stoßen wir aber auf ein Problem. Wenn wir das aufs Deutsche übersetzen, wortwörtlich, alles gebe ich Jesus ab. Wer von euch kann diesen Satz überzeugt von sich singen? Ich sage das so, wie es bei mir ist. Ich weiß ganz genau, dass ich nicht alles Jesus abgebe. Das heißt, in diesem Fall darf ich das Lied nicht singen. Auf Deutsch klingt das Lied ein bisschen anders. Alles will ich Jesus weihen. Das heißt, ich tue es vielleicht noch nicht, aber es ist mein Ziel. Und der Mensch, der links oder rechts von uns steht, der wird ganz genau verstehen, das ist mein Ziel, wenn ich es singe. Ich weihe vielleicht noch nicht alles, aber ich versuche es. Das, was wir singen, muss unserem Leben entsprechen. Jetzt kommen wir auf ein praktisches Thema, auf ein sehr praktisches Thema. Welche Art von Begleitung oder Liedern dürfen gesungen werden? Wisst ihr, dass das eine Streitfrage ist, die schon sehr lange in der Gemeinde herrscht? Wir haben auch so keinen Streit, immer eine Auseinandersetzung mit meiner Frau, welche Lieder wir denn hier singen sollten. Sie kommt aus einer Gemeinde, ich würde nicht sagen, die ist fortschrittlicher, aber die singen etwas andere Lieder. Unsere Lieder sind tatsächlich noch gekennzeichnet von sehr alter Zeit. Wir versuchen zwar neue Lieder reinzubringen, aber wie meine Frau sagen würde, sehr monotone und lang dahingezogene Melodien, die eigentlich niemand singen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für euch trifft das nicht, aber mich als musikalischen Leiter trifft das schon ziemlich sehr. Denn das Wichtigste an Lied ist eigentlich der Text. Nichtsdestotrotz gibt es einen Komponenten, den man niemals vergessen darf. Die musikalische Unterwanderung. Habt ihr schon mal Folgendes gehört? Es dürfen keine Schlagzeuge in der Gemeinde verwendet werden. Es darf keine Gitarre, beziehungsweise sagen wir es noch genauer, keine Elektrogitarre verwendet werden. Der Stil der Musik in der Gemeinde darf nur dem klassischen Stil des 18. Jahrhunderts entsprechen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Ich tatsächlich schon. Ich will nicht sagen, die Hälfte meines Lebens, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen weniger, war ich in einer Gemeinde, wo tatsächlich diese Meinung vertreten wurde. Wenn wir aber die Bibel öffnen, dann sehen wir, dass David selber auf sehr vielen Instrumenten gespielt hat. Und wenn nicht David selber auf diesen Instrumenten gespielt hat, so hat das Volk Gottes, als sie beispielsweise aus Ägypten rausgekommen sind, Gott verherrlicht. Die Bibel zählt ziemlich viele Orchesterinstrumente auf. Beispielsweise wurden Trompeten verwendet. Es wurden Schlagzeuge verwendet tatsächlich. Es wurden auch Gitarren verwendet, die hießen damals aber nicht Gitarre, sondern die hießen Zither, auch ein Saiteninstrument. Es wurden Harfen verwendet. Klaviere gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber trotzdem wurde Gott nicht nur durch Wort verherrlicht, sondern vor allem auch durch Musik. Liebe Brüder und Schwestern, was soll Musik in uns auswirken? Hat Musik nur die Aufgabe, einfach da zu sein, hat Musik ein bestimmtes Ziel? Was denkt ihr? Das ist eine Frage, auf die ich bitte eine Antwort möchte. Gefühle. Nochmal bitte. Genau. Das sind 3 Punkte, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Die Melodie, die Musik, die gesungen wird, soll erstens mit dem Text übereinstimmen. Das heißt, ich kann nicht singen oder ich sollte nicht singen, wie glücklich und wie froh bin ich. Und das in einer Melodie singen, die dem überhaupt nicht gerecht wird. Ich singe, wie glücklich und wie froh bin ich, in einem Tempo, wo man eigentlich weinen sollte. In einer Tonart, in der man eigentlich weinen sollte. Andersrum sollte ich kein Trauerlied, wo es darum geht, dass Jesus vielleicht in diesem Moment, wenn wir bald wieder Ostern haben, gestorben ist, da sollte ich nicht die Schlagzeuge rausholen und ein sehr rhythmisches Lied draus machen und singen, O Jesus, wie schön, dass du für mich gestorben bist, du gingst für mich nach Golgatha, also ein leidiges Thema, eigentlich fröhlich und nicht passend zum Text singen. Das geht nicht. Andererseits soll Musik auf die Gefühle wirken. Wisst ihr, dass Musik die Möglichkeit hat, die Gefühle zu beeinträchtigen? Es gibt sehr viele Zitate, die Musik, Seele und Geist miteinander verbinden. Weltliche Zitate. Ein Zitat ist, Musik kann nicht die Welt retten, aber es beruhigt meine Seele. Je nachdem, welche Art von Musik das hört, da kann ich zustimmen. Musik wird die Welt vielleicht nicht retten, aber sie tut etwas für den Menschen. Musik beruhigt bei Stress. Ich weiß nicht, ob ihr das hattet, wenn ich im Alltag unterwegs bin, es gibt stressige Situationen, man darf nur 50 fahren, man möchte aber etwas schneller fahren, dann ist das Problem, man ist ein wenig gehetzt. Und die richtige Musik mit den richtigen Worten könnte dafür sorgen, dass das Gefühl dieser Gehetzigkeit runtergestellt wird. Andersrum soll die Musik uns auch darauf vorbereiten, Gott zu verherrlichen. Es soll nicht in diesem übermaßen Sinne sein, wie damals bei den Griechen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die Griechen damals gesungen haben, vor allem die Philosophen. Die haben sich mit kostbarem Wein betrunken, haben sich dann hingestellt, haben auch manchmal irgendwelche anderen Drogen konsumiert, haben sich dann tatsächlich in Gruppen hingestellt, haben angefangen zu singen, zu tanzen, die sind hingefallen, haben sich übermäßig gefreut. So eine Art von Gefühle sollen vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß gezeigt werden. Aber ein fröhliches Lied muss uns auch Freude machen. Ich weiß nicht, mir fällt das auch manchmal auf, wenn man hier vorne steht und wir singen ein Lied, Lobe den Herrn, meine Seele. Klar, durch die Masken kann ich nicht sehen, welche Emotionen ihr tatsächlich macht, aber meistens sind die Gesichter doch irgendwie runtergezogen. Da stelle ich mir die Frage, trifft diese Musik eure Seele nicht? Der Text sagt, Lobe den Herrn, meine Seele. Und das ist eigentlich ein freudiges Thema. Die Melodie oder die Musik, die dazu geschrieben ist, die ist eigentlich auch fröhlich. Wir Christen, die wir hier alle sind, jeder Einzelne von euch und auch ich, wenn ich dort bin oder wenn ich hier bin, wir müssen dem Herrn singen. Ein Lied, wie es ihm wohl gefällt. Ich möchte euch mal nach meinem Verständnis sagen, wie wir praktisch in dieser Gemeinde fortfahren werden mit dem Musikdienst. Meine Frau möchte, dass wir ein bisschen schnellere Musik spielen, ein bisschen neuere Musik, ein bisschen, ja, vielleicht in eine andere Richtung, was ich natürlich erstmal gar nicht schlecht finde. Aber es gibt zwei wichtige Kriterien, nach denen ich arbeite. Das zweite ist das wichtigere Kriterium, sage ich jetzt schon mal. Die erste Frage, die ich mir stelle, welche soziale oder traditionelle Richtung hat das Instrument, die Musik oder das Lied? Wisst ihr, das ist eine sehr schwere Situation, sich die Frage zu stellen, welches Lied nimmt man. In meiner Generation haben wir kein Leid erlebt. Kein Leid im Sinne von Hunger, ich zumindest nicht. Not in allem Möglichen. Ich war auch nicht in einer Situation, wo ich in Lebensgefahr geschwebt habe. Klar, es gab Situationen, wo ich Unfälle hatte, aber die waren harmlos. Ich habe mir noch nie was gebrochen. Ich bin eigentlich von so ein Mensch, der nie verletzt wurde. Aber es gibt Menschen, die haben etwas Schwierigeres durchlebt. Wir haben viele Menschen, und damit meine ich die meisten von euch, die aus dem sowjetischen Bereich kommen. Aus dem Bereich des Ostens, wie man in Deutschland sagen würde. Und zu der Zeit, wo ihr gelebt habt dort, ihr lebt natürlich immer noch, gab es zum Beispiel die Verfolgung, was ich auch nicht erlebt habe. Viele Lieder, die wir singen oder gesungen haben, erzählen genau über diese Sachen, die wir erlebt haben. Sind also in diesem Sinne Psalmen. Wie sollen wir das aber zusammen so führen, dass auch die junge Generation, die sich damit vielleicht nicht verbunden fühlt, und die ältere Generation, die sich damit vielleicht sehr verbunden fühlt, dass alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Nun, man muss Kompromisse schließen. Und das funktioniert nur, wenn man soziale und traditionelle Merkmale beachtet. Da spreche ich jetzt mal provisorisch oder mal offen gesehen für die Jugend, für die jüngeren Leute. Wir singen auch, wenn wir in einer Gruppe sind, Lieder, die fröhlich sind. Lieder, die wir hier vorne eigentlich selten singen. Wenn wir hier sind, singen wir Lieder, die, so ich würde mal sagen, dem Durchschnittsalter der Gemeinde entsprechen. Wenn wir Menschen bekommen, die sagen, wir kommen nur zu Gott, wenn wir eine bestimmte Art von Liedern hören, dann ist es falsch. Denn es gibt noch einen zweiten Punkt, der noch deutlich wichtiger ist als die Melodie. Und das ist natürlich der Text. Spiegelt der Text Gottes Wort wider? Es gab einige Menschen, die sind zu mir gekommen persönlich und haben gesagt, in diesem Lied steht nicht von Gott geschrieben. Wenn euch sowas auffällt, dann kommt zu mir und sagt mir Bescheid. Es ist nämlich ganz wichtig, dass nicht nur ich kontrolliere, sondern dass auch ihr kontrolliert, was wir singen. Jeder Mensch von uns hat die Aufgabe bekommen, zu singen. Jeder von uns soll singen. Das Merkmal einer gesunden Gemeinde ist der gemeinsame Gesang. Warum? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Und auch die Leitfrage unseres heutigen Tages ist ganz einfach zu beantworten. Was ist, wenn die Gemeinde singt? Wenn die Gemeinde singt, und zwar jeder, der da ist, erbaut sich die Gemeinde. Die Verherrlichung des Herrn ist eines, wenn nicht das Wichtigste, warum wir überhaupt hierher kommen. Und die Beziehung untereinander ist auch sehr wichtig. Wir erbauen die Gemeinde, wir ermahnen einander im Worte Gottes. Jeder erbaut seinen Bruder oder seine Schwester. Ich möchte euch heute einen Appell geben für die Person, die vielleicht hier sitzt und noch nicht gesungen hat. Vielleicht schämt sich jemand für seine Stimme, vielleicht auch nicht. Es gibt einen lustigen Spruch auf Deutsch, der heißt, die Leute, die gar nicht singen können, die singen immer am lautesten. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Es gab in jeder Gemeinde immer einen Bruder, der am lautesten gesungen hat, aber nicht einen Ton getroffen hat. Ist das verwerflich? Auf keinen Fall. Dieser Mensch singt aus dem Herzen. Und vielleicht gibt es auch heute von euch jemanden, der in diesem Haus sitzt und nicht singt. Vielleicht, weil er sich schämt. Liebe Brüder und Schwestern, wir singen aus dem Herzen. Unser Herz soll den Herrn verherrlichen. Unser Herz soll die Herzen der anderen Menschen berühren. Eins will ich noch sagen. Dann kommen wir zur Zusammenfassung und auch zum Schluss. Wenn wir Vers 17 lesen, Kolosser Kapitel 3, Vers 17, da steht Folgendes geschrieben. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wenn ihr singt, dann tut das für den Herrn. Wenn ihr predigt, dann tut ihr das auch für den Herrn. Wenn ihr dient oder das Wort verkündigt an jemand anderen, evangelisiert, dann tut ihr das alles für den Herrn. Der Lobgesang zeugt von eurer Beteiligung an der Verherrlichung Gottes. Ermahnt einander so, wie Gott es euch gezeigt hat. Es gibt keinen Menschen von uns, der perfekt ist. Jeder braucht einen Bruder oder eine Schwester. Aber alles, was ihr tut, das tut wie und vor allem auch für den Herrn. Wir haben heute über das Thema Musik gesprochen, als Oberthema. Und uns die Frage gestellt, inwiefern ist es wichtig, dass wir singen. Das Merkmal einer gesunden Gemeinde ist der Gesang. Oder eines der Merkmale ist das Singen. Das gemeinsame Singen. Nicht umsonst wird es so oft genannt. Unser Gesang soll sich voll und ganz nach dem Worte Gottes richten. Wir haben die Aufgabe bekommen, uns gegenseitig zu belehren in dem, was wir singen. Wir haben die Aufgabe bekommen, uns gegenseitig zu ermahnen in dem, was wir singen. Gott sagt uns, wir sollen dies als Zeugnis machen. Wir sollen das auch für Gott tun. Wir sollen aber auch kontrollieren, was wir singen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir jetzt Amen sagen und gleich beten werden und das nächste Lied singen werden, wenn ihr das nicht kennt, dann müssen wir das zusammen lernen. Wenn ihr das Lied kennt, so singt dem Herrn ein Lied. Verlobet den Herrn jederzeit. Wie das David gesagt hat. Lob singt Gott, Lob singt. Lob singt unserem König, Lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, Lob singt mit Einsicht. Und damit möchte ich abschließen. Amen. Lasst uns aufstehen und einmal beten. Mein Herr und Gott, ich komme zu dir und ich danke dir für, dass wir hier sein können. Ich danke dir für den wunderbaren Tag und dass du uns die Möglichkeit gibst, dich zu verherrlichen. Ich danke dir dafür, dass wir die Möglichkeit bekommen, durch dein Wort zu verstehen, wie wichtig es ist, eine gute Gemeinschaft zu haben. Wie wichtig es ist, eine gesunde Gemeinde zu haben, Herr. Es gibt noch so viele Sachen, in denen wir uns selber lehren müssen, in denen wir uns ermahnen müssen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns den Befehl gegeben hast, dich zu verherrlichen. Denn das einzige Ziel, was du uns gibst in dieser Welt, ist, dich zu verherrlichen für deine Gnade. Ich bitte dich, gib jedem Einzelnen, der hier ist, das offene Herz, dieses Wort aufgenommen zu haben und auch das offene Herz, deine Lieder zu singen, Herr. Dich zu verherrlichen ist das größte Ziel, was wir haben, und das möchten wir gemeinsam tun. Sei mit uns auch am restlichen Verlauf des Tages. Du siehst, was noch vor uns steht. Ich bitte dich, verherrliche dich durch das Lied, was wir singen werden und auch in den Zeiten, wo wir nicht hier sind. Für alles seist du gelobt und gepriesen. Amen.